Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel.
Hallo liebe Friendlies, ich habe mega Bock auf Ausgabe 59 unseres Friendly Reminders und ich habe auch mega Bock, nicht allein dabei zu sein. Ich habe sie hier, die Italien-Urlauberin plus Carla Kaspari. Hallo Carla.
Hallo lieber Kurt, ich habe auch mega Bock nach der Einleitung. Wie sieht's aus? Du sitzt heute, ich weiß gar nicht, was das für ein Google Meet-Hintergrund ist. Es sieht, ich sag mal, vielleicht bist du gerade in Japan? Wie ist es in Japan? Hallo.
Also ich bin zurück in der Domstadt, aber mein Hintergrund ist, glaube ich, so eine Google-Interpretation von Asien allgemein. Das ist, glaube ich, von allem was dabei.
Asien im Allgemeinen, ja schön.
Ich bin wieder hier und es ist, also jetzt gerade ist schön, aber als ich wiedergekommen bin aus meinem kleinen mediterranen Exkurs, ultra deprimierend, richtig schlimm und deswegen erstmal an dich herzlichen Glückwunsch, dass du noch da bist. Und ich wollte erstmal vielleicht immer so smooth reinzukommen, was mich interessiert. Du gerade Italien, wie sieht so ein Tag bei dir aus?
Ja, danke der Nachfrage. Also ich muss sagen, bislang, ich bin jetzt 2 Wochen hier, es ist noch sehr viel Urlaubsfeeling dabei, wie du richtig anmerkst. Also ich fühle mich so im Dolce Vita so langsam ankommt. Und gerade bestehen meine Tage hauptsächlich aus Schreiben und dann mit dem Auto irgendwo hinfahren durch toskanische Landschaften über Hügel und irgendwo auf Google Maps eine sehr gut bewertete Eisdiele raussuchen und die dann anfahren. So, das ist gerade so mein Alltag. Sehr viel Wandern auch und so, die Natur, ist schön. Viele Nudeln, ich bestehe quasi aus Pasta mittlerweile, ja.
Und was ist so dein Highlight, was ist dein Pasta-Highlight bis jetzt?
Es gibt so, also eine Spezialität der Region in Sachen Pasta sind die sogenannten Peachy. Das sind so, ich würde sagen, wurmähnliche Nudeln, also wurmähnliche Spaghetti, die frisch hier gemacht werden natürlich in den meisten Restaurants und Osterien und so. Und die sind sehr gut. Die habe ich jetzt schon ein paar Mal gegessen, ist lecker. Ganz, ganz lecker.
Also das wurmähnlich turnt mich ein bisschen ab, muss ich ehrlich sein.
Ja,
aber ich glaube,
so
ich weiß, was
aus.
Du meinst.
Ja, das ist, ich glaube, du kennst die auch vom Sehen. Manchmal, wenn Rewe so eine Italien-Spezialwoche hat, dann werden die vielleicht auch mal angeboten.
Italienwochen
bei Rewe, genau.
Und wie lange kannst du jetzt den Dolce Vita Lifestyle mit, ich sag mal, Schreiben, Eisdiele, Wandern rumfahren? Wie lange kannst du das packen? Weil so sah meine mediterrane Woche auch aus.
Ja.
Aber das wird schon natürlich erfahrungsgemäß, gibt es ja verschiedene, ich sag mal, so Akte, in denen das auch stattfindet. Mhm. Und irgendwann wird es auch schwierig, das weiter zu behalten. Wie schätzt du dich da ein?
Ja, ich sag mal so, ich habe mich ja jetzt hier wirklich nicht auf einen Urlaub eingestellt, sondern schon auf einen längeren Aufenthalt. Und quasi mein Leben hier ein paar Monate hin verlagert. Von daher bin ich da erstmal optimistisch, dass ich das so ganz gut noch eine Weile fahren kann. Ich kriege dann natürlich auch Besuch und ich bin hin und wieder auch mal in Deutschland für besonders wichtige Termine. Das heißt, es ist auch immer wieder unterbrochen und so. Und ich versuche das schon jetzt eigentlich auch so weiterzumachen. Ich will schon auch jeden Tag mindestens ein Eis essen und so. Das sind schon auch Herausforderungen, denen ich mich stelle. Sozusagen.
Und du hast ja auch hier in diesem Podcast über dein kleines Dilemma mit deinem neuen besten Freund, deinem Auto, gesprochen. Mhm. Jetzt seid ihr da, ihr habt die Reise geschafft. Das Auto ist hier aus Köln wahrscheinlich oder aus Nordrhein-Westfalen jetzt auf der ersten großen Reise in der Toskana. Wie ist der Vibe? Was läuft im Auto? Beschreib mal, wie riecht's? Wie fühlt es sich an?
Ja, also es ist ganz toll. Wir sind noch enger zusammengewachsen, seit ich jetzt hier bin. Also wir lernen es jeden Tag auch noch ein bisschen kennen, wie das so ist. Aber es hat sich so ein Geruch entwickelt, der wahrscheinlich auch schon eher meinem ähnelt einfach. Also das ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass ein Auto einem selbst gehört und nicht mehr vom Händler kommt und so. Nee, das ist also jetzt mal Spaß beiseite, das ist das Allerschönste, finde ich. So ein Auto hier zu haben, ist perfekt, wirklich einfach so rumfahren zu können und dann Musik dabei zu hören und sich irgendwie so ein kleines Dörfchen anzugucken und das dann wieder zurückzufahren und so eine gewisse Autonomie auch zu haben. Weil, kannst dir vorstellen, mit Bus und Bahn ist ja nicht ganz so viel. War schon die richtige Entscheidung. Also mein schlechtes Gewissen hat sich quasi in Luft aufgelöst, was das Auto angeht.
Ich höre, ihr seid noch in der Honeymoon-Phase.
Wir sind noch in der absoluten Honeymoon-Phase, ja. Aber jetzt mal ein bisschen vielleicht ab von meinem Privatleben, lieber Kurt.
Privatleben? Wir sind hier im Podcast, es gibt kein Privatleben.
Ja, wahrscheinlich
mehr.
Hast du recht. Wahrscheinlich hast du leider recht. Nee, aber ich habe in der Woche nicht nur geschrieben, Auto gefahren und Eis gegessen, sondern ich habe auch ein ganz, ganz tolles Interview gelesen. Und ich habe seit langem mal wieder einen Friendly Reminder dabei.
Schön.
Und zwar handelt es sich um das Interview mit dem Schauspieler und Regisseur Til Schweiger, über den wir hier in dem Podcast auch schon mal gesprochen haben in den letzten Wochen. Und es ist ein Interview auf zeit.de. Und es ist wirklich, liebe Friendlies, lieber Kurt, eine große Empfehlung, sich dieses Interview durchzulesen. Ich werde jetzt einen Satz daraus zitieren, den ich ganz besonders stark fand. Es sind aber so viele starke Sätze in diesem Interview. Es ist wirklich ein Genuss, dieses Interview zu lesen. Und ich finde auch, dass es vor allem so ein toller Text ist, weil wirklich rein über den Text, ne, wird deutlich, was für ein Mensch dieser Typ ist oder was für ein Typ der ist. Also es ist, da braucht man kein Bild zu, kein Bewegtbild, kein Audio, sondern einfach nur so die Sätze und man weiß schon alles klar. Und der beste Satz wirklich aus diesem Interview ist, die Wahrheit ist, ich kann Nazis nicht leiden. Til Schweiger.
Bam.
Bam, ja.
Mic drop.
Genau, also wirklich große, große Empfehlung von meiner Seite, sich da mal ganz kurz auch ein Probeabo bei zeit.de zu machen, einfach nur für dieses Interview, es lohnt sich.
Ich könnte den ganzen Tag über Til Schweiger sprechen und über ihn nachdenken.
Aber ich finde, so nach diesem Interview kann man dann so einen Schlusspunkt vielleicht hinter die Sache setzen.
Ja, ist das so?
Ja, aber ist es wirklich so unangenehm und so...
Echt?
Ja, ja, ja.
Was macht das unangenehm?
Ich finde so, dass aus den Zeilen so ein krasses so Geltungsbedürfnis spricht, was erstmal okay ist, weil ich meine, es ist ja ein Schauspieler. Ich glaube, alle SchauspielerInnen haben irgendwie Geltungsbedürfnis. Ist auch in Ordnung. Aber so, dann ist so, die ganze Zeit ist so ein ganz unangenehmes Name-Dropping passiert da. Und er spricht die ganze Zeit in so emotionalen Extremen. Also entweder er hasst irgendwen oder er liebt irgendwen. Aber es passiert nicht, also es sind keine Nuancen vorhanden. Es ist die ganze Zeit so dieses wirklich extreme, ja, argumentieren kann man es eigentlich nicht nennen. Aber ja, es ist sehr aufschlussreich.
Klingt emotional getrieben.
Ja, ja, schon. Lieber Kurt, wir haben auch gar nicht mal so viele Fragen bekommen unter der letzten Folge. Liebe Friendlies, bitte denkt daran, uns auch über die Interaktionsfunktion auf Spotify eure Fragen und Gedanken dazulassen. Ich habe aber dafür eine sehr interessante Frage bekommen von einem Friendly via DM. Und zwar hat der User mir einen TikTok geschickt von der Userin Hallo Henna. Und ich glaube, ich würde das einfach versuchen, hier kurz so audiomäßig abzuspielen, damit die Friendlies da auch was von mitkriegen.
Okay. Der Englisch ist einfach auf Deutsch übersetzen sollten. Und dann sagt man nicht mehr cancelled, sondern gekündigt. Und nicht period, sondern Punkt. Vielleicht denkt ihr euch jetzt, boah, ist das cringe, aber ich sage nein. Es schaudert. Oh, ist das, was ich sage, low-key fire oder ist es niedriger Schlüssel Feuer? Ich bin auch dafür, dass wir den Begriff Knorke wieder einführen, weil, wow, ist das Knorke. Wir sollten viel öfter so Sachen sagen wie, ich glaube, mein Schwein pfeift. Oder, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Was bringt es zu sagen, ja, bist du crazy? Hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Ist eine Schraube locker, mein lieber Scholli? Ich glaube, also, ich rede so. Ich finde, wir sollten alle wieder so reden.
Ja, und die Frage des Friendlies zielt auch dahin, dass er fragt, ob man die englischen Gen Z-Begriffe nicht ins Deutsche übertragen sollte und dann lieber ein lieber Scholli und sowas sagen sollte.
Ja, hot. Ist das deutsche Leitkultur? Das ist jetzt hier die Frage.
Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich fühle mich
auch. Was gibt's denn noch für Sachen? Ey?
Ich fühle mich irgendwie nicht so richtig in der Position, über Gen Z-Begriffe zu urteilen. Weißt du, was ich meine?
Ich bin so ein bisschen, nee, ich auch überhaupt nicht.
Rausgewachsen aus der Nummer. Ich muss aber sagen, dass ich den Punkt trotzdem checke und es auch irgendwie sympathisch finde, so zu sprechen. Und es manchmal so ein bisschen schon auch, so dieser ganze Gen Z-Slang so ein bisschen gewollt manchmal rüberkommt. Diese ganzen, weißt du, so low-key fire und cringe ja sowieso, wobei ich gar nicht finde, dass das ein Gen Z-Begriff ist. Den haben eher so junge Millennials wie wir geprägt. Aber
ja, cringe ist ja, glaube ich, auch schon echt over. Also cringe ist ja auch schon wirklich so 3 Jahre oder
ja,
so.
Ja, locker. Wahrscheinlich noch älter.
Lost.
Verloren, meinst du?
Ja, verloren. Ich find's cool, ich find's nice, aber es sind halt, wie man gemerkt hat, oft halt sind die erheblich länger, diese Slangs. Die haben halt irgendwie gefühlt doppelt oder dreifach so viel Silben als so kleine, kurze englische Buzzwords. Aber wenn die Gen Z oder die danach kommt, also falls da irgendwie einer zufällig im Algorithmus diesen Podcast reingespült bekommen hat, also bitte arbeitet da dran an der TikTok-Front, den deutschen Leitkulturslang, aka hast du eine Schraube locke, mein lieber Scholli, einfach auch mal wieder zu platzieren.
Mhm, finde ich auch gut. Hast du denn eigentlich so, bist du noch drin in dieser Sprache, in dieser Gen Z-Sprache? Also ich stelle mir selbst die Frage, wie sehr sich so Jugendsprache noch auf mich auswirkt, weißt du? Weil ich glaube, früher hat man so gar nicht darüber nachgedacht und das war wahrscheinlich die Phase, wo man selbst noch wirklich jung war und diese Sprache unter Umständen auch mitgeprägt hat. Und dann irgendwann kriegt man so mit, dass dieses Jugendwort des Jahres gekürt wird und dann fängt man so an, sich darüber Gedanken zu machen. Dann ist irgendwann das erste Jahr, wo man feststellt so, oh, das Wort kenne ich jetzt gar nicht. Oder vielleicht nicht kenne ich gar nicht, aber habe ich noch nie benutzt. Und dann die absolute Steigerungsform ist so, dass man das noch nie gehört hat. Und ich glaube, das ist dann so, also ich weiß nicht, ob man dann alt ist oder ob man dieses ganze Jugendwort-Ding wirklich ernst nehmen kann. Aber weißt du, was ich meine? Also hast du das Gefühl, du bist noch Teil dessen. Bist du noch Teil der Jugendsprache, lieber Kurt?
Wahrscheinlich nicht.
Vielleicht sollten wir die sprachwissenschaftliche Jugendwort-Causa langsam hier abschließen. Ich weiß nicht, ob wir da weiterkommen. Es ist auch wirklich immer ein bisschen peinlich. Also wenn man darüber spricht, dann ist es eigentlich das krasses Anzeichen dafür, dass man nicht mehr Teil davon ist. Vielleicht. Es ist aber noch was anderes passiert, lieber Kurt. Und zwar habt ihr, das hast du in der letzten Folge auch erzählt, ihr mit eurer Band The Screenshots habt beim CO-Pop-Festival gespielt in Köln. Ich war natürlich nicht da, weil ich ja gerade woanders bin, aber mich interessiert sehr, wie das Konzert war. Ich habe nicht viel davon mitbekommen. Ich habe von der CO-Pop eher so Instagram-Stories mit dem Crazy Frog gesehen. Ich habe so eine Drohnenshow am Himmel gesehen. So ein Rahmenprogramm, was so Instagram-Story-mäßig sehr viel Raum eingenommen hat. Von den Konzerten selbst habe ich nicht so viel mitbekommen, aber erzähl doch mal.
Also wir hatten ein schönes Konzert, es war aber wirklich zu einer Uhrzeit, also Sonntag, letzter Festivaltag um 20 Uhr, das war jetzt wirklich echt, es war so ein bisschen suboptimal, also es war so medium plus gut besucht, es war so absolut alright, aber bei einem normalen Köln-Konzert haben wir eigentlich mehr Leute da. Mhm. Dazu muss man sagen, dass all diese Festivals, wie ich sage jetzt mal so CO-Pop, Reeperbahn-Festival, dann gibt es ja in Wien gibt es ja auch so ein, ich sag mal so ein bisschen so ein halbes Branchen-Promo-Festival, sowieso halt, finde ich, so eine schwierige Sache sind, weil die einfach so unzugänglich für Leute sind, bis auf die paar Events, die dann so kostenfrei sind, weil sonst musst du dir für 40 Euro irgendwie ein Tagesticket kaufen oder so. Es war generell halt irgendwie auch mystisch, da war so bei dem Event, wo wir waren, war halt Claudia Roth auch so die ganze Zeit am Start, hat da aufgelegt irgendwie. Ich habe da Fotos mit meiner Bassdrum irgendwie gemacht, mit cool. Der liebe Grüße an alle Bassdrum. Also es war schon so ein bisschen weird und das war, wenn ich so ganz ehrlich bin, für alle Konzerte, die wir in unserer Heimatstadt Köln gespielt haben, so ein bisschen underwhelming, um ehrlich zu sein. Aber es war halt auch so ein messeartiges Konzert. 45 Minuten darfst du nur spielen. Sonntag 20 Uhr, die Leute alle durch vom Festival und der Crazy Frog, ganz wie du sagst, der hat eh alles an die Wand gespielt. Mhm. Von daher, ja, that's the story.
Ihr habt im Vorhinein des Konzerts auf Instagram, der lustigen Bilderplattform, als Band ein Statement veröffentlicht, was ich mit großem Interesse gelesen habe. Und ich, nicht nur ich, sondern auch viele andere Leute aus der Branche und darum herum. Und es ging so ein bisschen darum, dass ihr dieses Konzert angekündigt habt und gesagt habt, so hier ist das Konzert, wir freuen uns. Es wird aber das einzige Konzert dieses Jahres bleiben, sehr wahrscheinlich. Und habt das damit begründet, dass ihr als Band in eurer Größe einfach, ich sag mal, finanziell nichts davon habt, diese Konzerte zu spielen oft. Und dass euch als Band in der Größe so eine gewisse Selbstausbeutung, also dass ihr eigentlich nichts dagegen tun könnt, wenn ihr Konzerte spielen wollt. Willst du das noch ein bisschen erklären? Oder wie erklärst du dir vielleicht wie erklärst du dir das schon relativ große Feedback auf dieses Statement?
Ja, also das Feedback war auf jeden Fall weit über, was heißt über den Erwartungen, da war wirklich erstmal überhaupt nichts erwartet. Es war für uns wichtig, dass wir das so gesehen schreiben, weil wir sonst halt permanent irgendwelche Nachrichten, E-Mails bekommen. Wann spielt ihr da? Was ist mit dem Festival? Was ist dies und das? Und da wollten wir halt so gesehen unsere Entscheidung, dass wir dieses Jahr voraussichtlich nicht weiter spielen werden, live verkünden vor diesem Konzert. Jetzt auch gar nicht, wir haben auch nichts davon, ich sag jetzt mal ganz doof, durch dieses Statement, dass dann mehr Leute zum Konzert kommen oder irgendwie sowas. Macht für uns, was wir da bekommen, überhaupt gar keinen Unterschied. Uns war wirklich erstmal wichtig, das von unserer Seite zu sagen, um so Erwartungen von den Leuten, die dann immer mal wieder fragen, was ist denn jetzt mit Wanne Eickel? So, viele Grüße nach Wanne Eickel. Das mal klarzustellen, dass wir das nicht machen. Und ja, die Resonanz war auf jeden Fall dann schon, ja, was heißt überwältigend, aber es war schon weitaus mehr als gedacht. Und haben da, glaube ich, halt so ein bisschen so ein, ja, was heißt einen wunden Punkt, aber es ist halt irgendwie eine Realität, in der sich viele Artists befinden. Wir sind ja mit so einer Band wie The Screenshots, ich sag mal, im Spektrum von da, wo man sagen kann, Leute machen professionell Musik, sind wir so im, ich sag mal, im unteren Zehntel oder irgendwie so im unteren Fünftel ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist so the lowest bar, wo man sagen kann, man macht es in einer komplett professionellen Setting mit allem drumherum. Mhm. Und die Situation aber hat sich halt seit der Pandemie für viele Artists da einfach massiv verschlechtert. Und das ist dann eine Konsequenz daraus. Mhm. Ja, so.
Das heißt, also jetzt mal sozusagen Klartext gesprochen, wenn ihr eine Anfrage bekommt für ein Konzert, dann werden euch gewisse Gagen angeboten für eine Band in eurer Größe. Und diese Gagen, das ist dann bei drei Personen oder so, die dann in dieser Band sind, das ist nicht so, dass ihr irgendwas wirklich davon habt, weil ihr irgendwie einen Transport kalkulieren müsst, vielleicht eine Übernachtung und so weiter und so fort.
Ja, also grob kann man das sagen, aber es gibt aber trotzdem von außen so ein großes Misunderstanding, und das ist, dass Bands, die ungefähr unsere Größe haben oder vielleicht sogar auch doppelt so groß sind, dass irgendwer damit irgendwas verdient. Das ist ein totale Fehleinschätzung von vielen Seiten. Man müsste wahrscheinlich 10-mal so eine Reichweite und eine Aufmerksamkeit und finanzielle Mittel hinter den Kulissen haben, um wirklich ernsthaft irgendwie da auch nur im Ansatz drüber nachzudenken. Mhm. Irgendwie davon sich einen Cent irgendwie rauszunehmen. Also Band ist als Hobbyprojekt gestartet, hat sich professionalisiert und hatte den einen oder anderen, in Anführungszeichen, Überraschungserfolg, auch Momentum und allem Möglichen. Also wir sind, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Bands sehr privilegiert in die Musiklandschaft gegangen, weil wir ein mediales Netzwerk vorher hatten. Und es ist halt einfach so, dass das einfach für fast niemanden sich irgendwie, was heißt lohnt, dafür macht man das halt eh nicht. Außer du bist wirklich, ich sag mal, hast deine 500.000 Streams im Monat und verkaufst solide 1.500er Locations aus. Da gab es jetzt kürzlich bei der BBC auch so einen Artikel, dass in England eine Band, um da irgendwie so eine Drei-Personen-Band so über die Runden zu kommen, muss halt irgendwie so 1.500er Venues ausverkaufen, damit dann irgendwie kein Minusgeschäft gemacht wird. Mhm. Und das ist einfach so eine Schieflage, die natürlich auf der einen Seite, ja, es ist eine marktwirtschaftliche Sache, wenn du jetzt super hyped wärst und riesen bist, klar, machst du längst das Arena voll. Also ich verstehe auch dieses, ich sag mal, ich kann auch die trockene wirtschaftliche Brille aufsetzen und sagen, so zu wenig Nachfrage, aber die Sache ist ein bisschen komplizierter, weil man halt in dieser digitalisierten Musiklandschaft lebt, wo man darum kämpft mit jedes bisschen Reichweite, was man vor 4 Jahren auf Instagram noch in der Ausspielung hatte, hat geholfen. Jede 3 Euro weniger für eine Vinylproduktion hat geholfen und jedes bisschen bessere Platzierung auf Streaming-Plattformen und fairerer und transparenterer Auszahlung hat geholfen. Und es ist einfach wie dieses, so ganz viele Kleinigkeiten sind schlechter, so gesehen, geworden. Und da muss man dann irgendwann so, wie wir halt die Konsequenz auch einfach ziehen. Nicht, weil da irgendwie jetzt irgendwie in finanzielle Schieflage sind. Im Gegenteil, wir haben da, glaube ich, dafür, dass wir so ein kleines Setup sind und auch viel selber machen können, wie Artworks, Videos und alles, relativ gut gewirtschaftet. Aber ich würde trotzdem einfach mal gerne Zahlen veröffentlichen, was Festivals dir für Gagen anbieten, wo du halt genau weißt, ey, wenn du Glück hast, bleiben da 120 Euro für Burger King und einen Snickers übrig. So, So das war jetzt so ein kleiner Mini-Podcast. Ist natürlich für jeden Artist auch irgendwie komplett anders, aber ich glaube, dass die Resonanz da drauf für sich auch gesprochen hat.
Und was müsste besser werden konkret? Also einerseits bessere Gagen und andererseits einfach mehr oder überhaupt Entlohnung für Streaming zahlen, oder was?
Ey, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube einfach, dass, wenn ich jetzt so ganz pessimistischen, trockenen Blick da irgendwie drauf mache, dass diese Art von Musik machen, wo man mit mehreren Leuten in einer Band ist und Equipment durch die Gegend bringen muss, wo man Konzertlocations mit Soundsystemen, mit Sound Engineers, Tourmanagements, Merchproduktion, physischen Produkten machen muss. Ich glaube, ganz ehrlich, klingt jetzt hart, ist halt over. Ist halt einfach vorbei, außer du hast einen mega zeitgeistigen Erfolg und einen fetten Vorschuss, wo du das Ganze mal ein Jahr oder zwei finanzieren kannst. Ich glaube, so diese kleine Größe wie wir, nee, also ich weiß nicht, ich glaube, das ist vielleicht over. Ist auch halt ja auch keine Zeitgeistmusik und so. Ist halt auch ja so auf jeden Fall, da gibt es ein Publikum für, aber das ist halt, ja, ich sag mal so in Streaming-Zahlen so, ich kenne wirklich Hobby-Rapper, die irgendwie doppelt an Streams im Monat haben wie eine Band mit einer Legacy wie Tokotronic. So, also das, das ist die Realität. Es ist natürlich nicht alles, aber es zeigt so eine gewisse Tendenz ja dann auch.
Wir haben in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert, dass wir in dieser Folge auch ganz gerne über Künstlerinnen, auch ungefähr so, die so groß sind wie ihr, ungefähr eure Größe haben, sprechen wollen. Nein, aber wir bleiben so ein bisschen in dem Musikthema vielleicht. Und zwar möchten wir uns darüber austauschen, warum und weshalb und überhaupt vier Künstlerinnen, also vier absolute Popgrößen der aktuellen Popmusik jetzt ihre Alben veröffentlicht haben oder zumindest angekündigt haben. Und zwar spreche ich von Beyoncé, von Billie Eilish, von Taylor Swift und von Dua Lipa. Hast du diese Veröffentlichung oder diese Ankündigung verfolgt, lieber Kurt?
Ja, ich habe das mitbekommen. Und war das wirklich so, dass alle gesagt haben, wir machen keine Singles, wir machen alle Alben?
Nee, das war so, war es nicht konkret. Ich habe mir das, ich habe das recherchiert.
Billie Eilish hat das so gemacht?
Genau, Billie Eilish und Taylor Swift haben beide gar keine Singles im Vorhinein veröffentlicht. Mhm. Dua Lipa 3 und Beyoncé 2, was ja auch relativ überschaubar ist. Und
auch fast wenig für die letzten Jahre.
Genau, sehr, sehr wenig. Und alle, das kommt noch dazu, alle Popgrößen haben ihre Alben innerhalb von 11 Wochen sozusagen veröffentlicht oder werden sie noch veröffentlichen.
Mhm.
Und ich fand das schon irgendwie, als ich das so ein bisschen, also ich muss sagen, die Musik von keiner der Künstlerinnen vielleicht noch am ehesten Dua Lipa, aber ansonsten tangiert mich das nicht so wirklich so. Aber ich finde die Tatsache schon spannend, dass da so mit nur wenig Singles oder auch mit gar keiner Single gearbeitet wurde und dass es anscheinend so ist, dass diese Künstlerinnen wieder auf das Konzept des Albums setzen. weil das ja auch so ein bisschen da anschließt an das, was du gesagt hast, also an Streaming-Zahlen und so weiter und so fort. Weil das Album ja in letzter Zeit oder die letzten Jahre, würde ich sagen, schon eher ja irgendwie totgesagt war, ne? Also Leute haben keine Aufmerksamkeitsspanne mehr für ein ganzes Album. Social Media, TikTok führt dazu, dass nur noch einzelne Bits und kleine Musikfetzen irgendwie gehört werden. Und wenn überhaupt, dann eben zu Hits kommt, die irgendwie eine gewisse Streaming-Anzahl haben und dann bei den Spotify-KünstlerInnen ganz oben angezeigt werden.
Ja, ich glaube, die Artists, die du jetzt genannt hast, die haben ja vorher auch Alben veröffentlicht. Ist ja nicht so, dass die keine veröffentlicht haben. Es waren ja auch Alben, aber ich glaube, das erste Mal ist ja jetzt das so, dass das Album als Promo-Buzzword eigentlich benutzt wird. Das finde ich interessant, aber ich würde lieber nochmal einen kleinen Schritt zurück. Und zwar, wir haben jetzt über Beyoncé, Billie Eilish, Taylor Swift und Dua Lipa gesprochen. Bitte rank mir die mal 1-4 nach deinem Gusto.
Okay, soll ich unten anfangen?
Ja, fang unten an.
Okay, vierter Platz ist Taylor Swift, dritter Platz ist Billie Eilish, zweiter Platz Beyoncé, erster Platz Dua Lipa.
Ey, ich hab's genauso.
Oh.
Wirklich. Ja, die vielfliegeren Taylor Swift ist auf jeden Fall am Platz 4. Weißt du, was voll krass ist?
Ich will das nicht, ich will sie nicht ganz gleich gerne sagen, aber ich will das auch nicht so grundlos haten oder so. Aber ich könnte, also jetzt ganz ehrlich, ne, und es ist nicht gelogen, lieber Kurt, aber ich könnte dir keinen einzelnen Song von ihr nennen. Diese Musik interessiert mich so wenig und es ist mir so, also es ist wirklich so richtig egal. Ich habe heute, glaube ich, auf der Baiting-Plattform Threads habe ich so ein Posting, wurde mir irgendwie so reingespielt, und so, von so einem Bild von so einem deutschen Mittagessen, so Kartoffeln, Möhren, Erbsen und ich glaube noch Blumenkohl oder so, oder so eine Wurst lag noch darüber. Und darüber war so geschrieben, so klingt die Musik von Taylor Swift für mich.
Ja, aber so ist es ja auch. Ja. Und das kann man ja auch nicht verneinen, dass die Vielfliegerin Taylor Swift in dieser Liste wirklich ganz unten steht. Und ich finde auch, dass da so diese, also ich habe dann Social Media, als das Album rausgekommen ist, immer so ein Loop von Leuten gelesen, so, ja, ja, jetzt kommen die Männer an und hassen Taylor Swift und halt irgendwie so. Ich denke mir wirklich so, boah, Mois, das ist seit 3 Jahren die bestverdienste Musikerin auf diesem Planeten, die wahrscheinlich die Macht hat, die US-Wahl zu entscheiden. Und genauso wie ich über Elon Musk was sagen kann, kann ich doch jetzt sagen, dass wirklich Taylor Swift von Beyoncé, Billie Eilish und Dua Lipa, da gibt es doch jetzt wirklich keine zwei Meinungen, dass das einfach die unfassbar fad ist im Vergleich dazu. So, also das finde ich irgendwie so, als wenn man, also die Leute verteidigen sie, als wenn man jetzt so eine Nischenkünstlerin, die aus ihrem Bedroom raus halt irgendwie was macht. So, sie lukrativste, wirtschaftlich erfolgreichste Musikerin, die seit 3 oder 4 Jahren so, also ja, ich verstehe diese Aggression nicht.
Es ist so ein bisschen so, dass das, glaube ich, im Rahmen der ersten Trump-Wahl schon so Rednecks versucht haben, sie so für sich zu vereinnahmen, ne? Als sie noch sehr in dieser Country-Schiene war und so. Und jetzt ihre Fans, die Swifties natürlich sagen, dass sie sich dann eben so dagegen gewehrt hat und so ein bisschen, also dem Ganzen so was Politisches überstreifen, was ich hier aber überhaupt gar nicht meine. Ich meine einfach nur die Musik. Ich finde es so langweilig und es ist so nichts sagen und es ist mir wirklich komplett egal.
Ja, ich bin ja auch, also habe ich auch veröffentlicht, bin ja auch ein Swiftie. Ich bin Suzuki Swift Fan. So ist ein solides Auto. Habe ich auch einige Nachrichten zu bekommen. Das Beste, der beste Flitzer in der Leichtbauklasse wurde mir per DM geschrieben. Ja. Vielen Dank dafür. Also wir sind uns mit unserem Ranking einig und ich finde aber halt zum Beispiel bei Taylor Swift jetzt auch in der Angst, jetzt hier so einen Hate abzugehen, der hat jetzt ein Album mit 41 Tracks gemacht. Warum macht man es dann nicht wie Billie Eilish, die halt wirklich ihre 10 oder ich glaube 11 Tracks rausballert? Das ist halt für mich ein Album, 41 Songs. Das sind mit einer durchschnittlichen Lauflänge, sagen wir mal von 3 Minuten, das sind 120 Minuten. Das ist doch wirklich absolut, also für mich ist das kein Album.
Nee, genau. Ich glaube schon auch, dass es jetzt mal ab von ihr, von dem geschmacklichen Urteil an ihr oder so, dass es von ihr einfach auch ein Statement ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich vorhin versucht habe anzuschneiden, dass sie schon natürlich jetzt mit Anlauf auch einfach das Album als Konzept zurückbringen will, ne? Und Billie Eilish da jetzt komplett mitmacht. Also sie hat auch keine Singles oder will keine Singles veröffentlichen. Ich glaube, sie wurde dazu sogar schon befragt und so und hat auch sowas gesagt wie, ja, sie will nicht, dass irgendwie so eine Single alleine dasteht, weil das ganze Album, sie wird das ja als Familie betrachten und da sollte man sich ja auch so zusammen anhören und so. Also man könnte schon so eine These aufstellen, dass damit so das Comeback des Albums eigentlich besiegelt ist, weil das sind nun mal die größten Pop-Leute im Moment, ne, die das jetzt so machen.
Ja, also ich finde die Entwicklung total super, weil ich glaube im Endeffekt so, dass das für die Artists und auch für die Kosten einfach halt so viel günstiger auch ist, als wirklich 6 A-Class-Musikvideos. Zu jedem Musikvideo hast du dann irgendwelche Pressetermine, irgendwelche Podcasts, irgendwelche Gastauftritte, Promophasen, die sich teilweise über 10 Monate erstrecken. Also wie packt das jemand auch psychisch auf diesem Level? Und wir hatten die Zeit dafür, da irgendwie 10 Songs zu promoten, immer wieder zu sagen, das ist die nächste Single und das ist jetzt irgendwie so. Also ich finde die Entwicklung total nice an sich. Aber 41 Songs, come on. Also da feiere ich, dass wir Billie Eilish das macht. Und Billie Eilish zum Beispiel nehme ich auch total als Albumkünstlerin wahr, so wie sie zuvor auch veröffentlicht hat. So, das waren zwar klassische Singles dabei, aber das waren so richtig geschlossene Alben auch. Und ich finde, das steht ihr von all denen in der Liste so besonders gut. Und das Beyoncé Country-Ding ist natürlich auch so dann wieder auch fast ein konzeptuelles Album, was dann auch irgendwie gut ist. Bei Taylor Swift sehe ich jetzt noch nicht ganz, was so, ob es da ein größeres Konzept irgendwie gibt.
Wobei ich auch sagen muss, bei so einer Künstlerin wie Beyoncé, also es kommt ihr, das wird ihr nicht gerecht natürlich, aber irgendwie sehe ich die auch mehr als, also von der will ich die Hits. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe mir das Album auch wirklich in Gänze angehört und so und kann man auch machen. Aber ich weiß auch, dass ich das jetzt nicht noch so oft tun werde, sondern es wird vielleicht bei so ein paar Singles bleiben, so Texas Hold'em oder so. Also die hat dann schon halt, die hat dann so diese Hits und die hört man dann. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich von ihr will. Ich will gar nicht, dass sie jetzt so Albumkünstlerin ist. Weißt du?
Ja.
Bei Billie Eilish, voll. Da passt es eher und Taylor Swift ist mir egal. Aber irgendwie Beyoncé ist so, keine Ahnung, gib mir die Hits.
Und Dua Lipa kann eh machen, was sie will.
Ja,
Ja, vom Swag-Faktor und von allem. Das ist einfach, das kann man einfach mal so sagen, das ist einfach cool.
Ja, damit ist es auf jeden Fall.
Das ist auch der Folgentitel. Dua Lipa ist cool.
Dua Lipa ist cool, super Folgentitel. Das machen wir genauso.
Oder die Vielfliegerin Taylor Swift.
Das ja, eins von beiden. Alter, das, ja.
Ich meine, ich gehe hier zu Fuß in Köln rum, damit Taylor Swift fliegen kann. So sieht es halt nämlich aus. Oh Gott, ich bin so richtig Boomer. Ja, es tut mir leid.
Ja, ich meine, das finde ich auch so ein bisschen. Kannst du das mal kurz erklären, warum du das die ganze Zeit so sagst? Es sind so Bilder von ihr irgendwie, sind so viral gegangen von ihrem Flieger oder so, ne? Und es ist so publik geworden, dass sie überall hinfliegt.
Ja, genau, diese Promi-Jets, die kannst du ja tracken, wo die hinfliegen. Und es ist bei ihr halt wirklich, es gibt so ein GIF, der das über ein Jahr so macht. Und es ist wirklich halt so, die Angst vor denen. Es ist schon witzig halt. Und es gibt da halt die Memes halt so, wo Flugzeuge in Flugzeugen fliegen, so Taylor Swift on the way to the toilet on her airplane und irgendwie so Geschichten. Und es ist natürlich dann halt irgendwie so ein very simple bait, so eine Künstlerin, die auch ein sehr junges und vielleicht auch ein sehr wokes Publikum so hat, dass man da dann die Keule macht, aber die fliegt ja viel. Und dann siehst du aber halt so auf X dann auch so Gebäsche zwischen irgendwelchen erwachsenen Typen und irgendwelchen Swifties, die dann sagen so, ja, die fliegt halt viel, weil sie viel Personal hat. Also es gibt natürlich auch die klaren Argumente für die Flugreise. Ja. Also es ist einfach halt gar nicht so ernst zu nehmen, aber ich finde es schon, solange so ein Meme so irgendwie triggert, ist irgendwie auch ganz, ja, ist vielleicht irgendwas dran. Also was ich dich auch noch fragen wollte, Carla, und zwar Instagram. Scrollst du da auch einfach mal so, ich sag mal so Topics, die dich so Gen Z Voice low-key interessieren und wenn dann irgendein interessanter Beitrag ist, machst du die Kommentare auf und liest die?
Also wenig. Ich versuche das zumindest zu vermeiden. Du meinst so for me, also Page und dann da irgendwas oder wie meinst du? Oder irgendwas suchen und dann auf so Beiträge gehen?
Genau, so diese Suchpage, die man hat, die bei mir, was sehe ich bei mir hier, diese klassische Instagram-Suchpage, Cocker Spaniel, Golden Retriever, eigentlich ausschließlich Hunde und irgendwelche Entrepreneure und irgendwelche Aktienkurse. So, das ist die Kombo. Und manchmal sehe ich das, was ich interessant finde, manchmal auch was irgendwie kontrovers ist. Und wenn was kontrovers ist, dann bin ich immer so, ich sag jetzt mal so klischeehaft so, I'm here for the comments. Also ich gucke mir die Kommentare einfach nur an und will die Dynamik sehen. Und ich hatte jetzt kürzlich, also gar kein konkreter Fall, so ein Gesamteindruck, wie unfassbar grausam das in den Kommentaren zugeht. Es gibt mir wirklich von so der Grundstimmung so Facebook in der schlimmsten Art und Weise Flashbacks, was da für Sachen stehen. Autistischer Junge irgendwie im Wald. Ey, du kannst die Kommentare nicht mal durchlesen. Das sind Leute, die irgendwie mit ihrem Arbeitgeber im Profilbild alter Sachen schreiben. Das kann man sich wirklich überhaupt gar nicht ausdenken. Ich wollte einfach nur mal wissen, ob ich da irgendwie so, bin ich da soft geworden oder ist das mehr geworden? Fällt dir das irgendwie auf? Also ich finde es wirklich. Also es gibt irgendwie gar keine Grenzen mehr. Das klingt jetzt super generisch alles. Kommt mir richtig dumm vor, das zu sagen. Aber mir ist das vorgestern einfach nochmal so, what the fuck? So. Und ich habe viel Scheiße im Internet gesehen.
Ja. Nee, ich habe das, also ich versuche wirklich mich wenig auf solchen Sachen rumzutreiben. Diese For You-Page, als du das gerade gesagt hast, ich habe das mal geöffnet. Ich glaube, das erste Mal seit gefühlt Monaten. Also ich bin wirklich so gut wie nie da drauf. Und mir wird direkt so zwei Bilder von Felix Lobrecht und eins von Sarah Wagenknecht und ansonsten also Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Also das ist wirklich so ein ganz komischer algorithmischer
Take. Okay, was denken die denn, was über dir abgeht?
Ja, was frage ich mich auch.
Also denk mal drüber nach.
Ja, oder auch vielleicht nicht. Also,
ja.
Aber keine Ahnung, ich nehme das auch wahr, diese Verrohung der Plattform. Und auch dieses, also was heißt Verrohung? So, es ist so eine Verrohung und Verboomerung gleichzeitig. Was dann wirklich auch zu so Kommentaren führt. Auch man selber kriegt ja teilweise mal so Kommentare, wo man sich so denkt, so ja, okay, nee, also ja, und dass sich das verschlimmert, das stelle ich auf jeden Fall, das stelle ich auch fest, wenn ich sie denn dann mal lese, ja. Ich frage mich auch sowieso, man muss sich sowieso immer bei sowas, also man sollte sich nicht triggern lassen, wenn man sich immer fragen sollte, okay, was ist das wohl für eine Person, die sich ernsthaft Zeit nimmt, unter ein Bild einer ihr fremden Person was drunter zu schreiben. Also allein so diese, ich hatte noch nie den Impuls, das zu tun.
Nee, das ist ja auch so. Also wenn ich jetzt mal denke, Real-Life-Situation, so 8 Leute sind da, die man flüchtig kennt und da ist einer, was machst du so? Ja, ey, wenn mich was stört auf Instagram, kommentiere ich das immer drunter. Da würde ich denken, okay, Abstand, vorsichtig sein. Ja. Also es ist einfach irgendwie, ich lese das, ich nehme das wahr, es hat eine Resonanz mit mir. Aber wenn mir jemand in Real-Life erzählen würde, dass er ernsthaft unter einem YouTube-Video kommentiert, würde ich wirklich irgendwie auf Toilette gehen und mich einen Stuhl weitersetzen, weil ich das finde ich goofy.
Auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass das Wesen dieser Kommentare oder Kommentarspalten ja auch ist, dass Leute das im Real Life niemals zugeben würden. Das ist ja schon so eine schöne Anonymität von irgendwie zu Hause auf dem Sofa aus, kann man schnell mal so 3 Beleidigungen abschicken und es stört niemanden. Das ist ja so ein bisschen das Problem daran.
Hast du mal wo kommentiert? Du bist bestimmt ja so Zeit.de in der Premium-Bereich Kommentarspalte.
Nee, das finde ich noch schlimmer fast. So, wenn man dann so bei Zeitungen.
So, da sind dann so Schlaumeier bei Zeitungen
Horror.
So.
Also, ich habe, glaube ich, wirklich. Ich habe in meinem Leben so wenig kommentiert. Also, höchstens mal so bei FreundInnen oder so irgendwas. Aber selbst da halte ich mich eher zurück, weil es bringt auch wenig. Also, es ist irgendwie so das Internet, wenn du da was hochlädst, dann likest du das entweder oder du lässt es. Aber so dieses Ganze dann noch irgendwas dazu abgeben, so eine Meinung noch darunter schreiben, so nein, das war irgendwie nie so, nee, das kann man dann irgendwie per DM klären, wenn man noch irgendwas zu sagen hat.
Ja. Ich kann mich auch nicht erinnern, das gemacht zu haben. Also, wirklich nicht.
Bist doch nicht der Typ für. Du bist kein Kommentierer, finde ich.
Nee, überhaupt nicht. Bin auch so, auch wirklich, wenn ich mal ganz selten was poste oder so, im Kommentar beantworten. Also auch wirklich, ich bin an dem Punkt mit Social Media, wo ich was reinschreibe, ganz selten mal auf Blue Sky oder irgendwie so. Und ich bin so stolz, dass ich da hingekommen bin, dass ich wirklich vergesse, dass ich das geschrieben habe. Ich vergesse es wirklich. Ich gucke meine Stories teilweise einen Tag später wieder und denke mir, ah ja, das hab ich ja gestern gepostet. So. Und das ist ein Punkt, wo ich wirklich immer dachte, irgendwann packe ich das, dass ich diesen Effekt habe. So, oh, ach so, lustig. So, oder nicht? Da bin ich total stolz drauf. Da habe ich, finde ich, voll die großen Schritte gemacht.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Liebe Friendlies, die einzig wahre Kommentarspalte ist natürlich die Kommentarspalte unter unseren Folgen. Bitte denkt daran, uns da was reinzuschreiben. Und wenn ihr schon dabei seid, in der App Spotify was reinzutippen, gebt uns gerne auch 5 Sterne und abonniert diesen Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das hilft uns wirklich sehr. Und weil wir heute so viel über Musik gesprochen haben, lieber Kurt, müssen wir auch an unsere Playlist denken, die wir in letzter Zeit so ein bisschen vernachlässigt haben. Hast du vielleicht einen Song dabei für uns?
Auf jeden Fall habe ich einen dabei und zwar einfach einen richtig kranken Banger und zwar von der Band Red Hot Chili Peppers, By the Way.
Ja, ist ein super schöner Song. Vielen Dank dafür.
Und du?
Ich habe einen wirklich auch ganz, ganz tollen Song und eine große Empfehlung dabei. Und zwar ist der Song AD. Das ist eine Manfred-Krug-Interpretation von Lina Marley und Moritz Krämer. Ist ganz, ganz, ganz toll. Also wirklich, hört euch das an. Und dann noch einen, ich würde sagen, uplifting Japanese Left-Field-Pop-Track von Harai Kaisuke Sakurai, natürlich komplett falsch ausgesprochen, aber ein absoluter Banger, ebenfalls, ähnlich wie die Red Hot Chili Peppers. Und damit würde ich sagen, lieber Kurt, verabschiede ich dich.
Alter, jetzt ging es hier aber nochmal ab, ey.
In deinen
Sinn. Oh, eine Queer-Interpretation von Harimoto aus dem 12. Jahrhundert. Geil, vielen Dank.
Kommentier mir das doch einfach drunter in der Zwischenzeit. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit vielen spannenden, coolen Themen. Und ich wünsche noch viel Spaß in deinem zen-artigen Asien-Trip.
Background. Liebe Friendlies, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch schöne Erfahrungen diese Woche. Und wir sprechen uns nächste Woche.
Ciao.